Es war der Abend des 5. Januar diesen Jahres. Da ging ein 74-jähriger Mann ein paar hundert Meter von seinem Haus auf eine Bahnlinie und setzte dort seinem Leben ein Ende. Er war der fünftreichste Mann in Deutschland mit 12,8 Milliarden Dollar geschätztem Vermögen. Er hatte die Pharmafirma seines Vaters ausgebaut zu einer milliardenschweren Unternehmensgruppe mit 100.000 Mitarbeitern zeitweise. Er war bekennender Christ, hat viele soziale Projekte unterstützt. Seine Firmen wurden ausgezeichnet für familienfreundliche Arbeitszeiten, gutes Betriebsklima. Und dann kam die Krise. Es kam diese weltweite Finanzkrise. Es kamen Unternehmensentscheidungen, teure Übernahmen von anderen Firmen, dann auch riskante Aktienspekulationen. Und dieses Imperium von Adolf Merkel geriet ins Wanken. Und er sah sein Lebenswerk, dieses Familienunternehmen, was er hochgebracht hatte, vor dem Untergang. Die Familie teilte dann mit, er sei gebrochen worden durch die Ohnmacht, nicht mehr handeln zu können. So hat er seine Situation empfunden und aus dieser Verzweiflung heraus ist er dann in den Selbstmord gegangen. Und in den Medienberichten wurde dann sein Lebensmotto zitiert: Mir ist fremd, etwas aufzugeben. Mir ist fremd, etwas aufzugeben. Ein Gewinnertyp, der offensichtlich mit Scheitern nicht umgehen konnte. Und es steht mir überhaupt nicht zu spekulieren oder irgendwas zu beurteilen in seinem Leben, aber es hat mich nachdenklich gemacht. Ist es möglich, dass er nie gelernt hatte zu verlieren und dass der Verlust von dem oder der befürchtete Verlust von dem, wofür er gelebt und gearbeitet hatte, ihn so zu Boden warf? Im Leben und ja auch in seinem Sterben von Adolf Merkel sind verschiedene Krisen aufeinander gestoßen. Da ist diese weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, da waren offensichtlich auch familiäre Krisen. In so einem großen Familienunternehmen spielt das dann immer eine Rolle, welche Rolle bekommen welche Kinder. Und dann letztlich diese Lebenskrise, wofür lebe ich, was hält, wie geht es weiter, an der er offensichtlich zerbrochen ist. Und ich glaube, das ist der Grundcharakter einer Krise. Da kommt ein einschneidendes Ereignis und das kann ganz punktuell kommen, von heute auf morgen ungeahnt, oder das kann sich auch langsam aufbauen. Und das bricht in mein Leben ein, in meine Beziehung, in mein Weltfinanzsystem oder wo auch immer und stellt alles in Frage und erschüttert mich und zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Deshalb haben wir diesen Gottesdienst überschrieben mit diesem Stichwort Wendepunkte. Wir überlegt haben, in Krisen kommen wir an einen Punkt, wo wir merken, so in die Richtung geht es nicht weiter. Auf dem Flyer waren diese Umleitungsschilder und manchmal folgt man den Umleitungsschildern und hat das Gefühl, am Ende steht man in einer Sackgasse nach vielen Umleitungen und weiß gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Irgendwie muss eine Wendung her. Und wir wollen uns heute Morgen eine Person aus der Bibel anschauen, die durch zahlreiche Krisen gegangen ist. Wirtschaftskrise, persönliche Krisen, Identitätskrisen, familiäre Krisen, politische Krisen, was du willst. Es kommt alles in diesem Leben vor. Und das ist die Geschichte von Josef im Alten Testament. Und ich will ein paar Verse lesen aus 1. Mose 37. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, den Nebenfrauen seines Vaters, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute sich von dem Treiben seiner Brüder erzählten. Schon mal so einen kleinen Bruder kennengelernt. Ja. Jakob, der Vater, hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Einen bunten Rock, ja, wer den Luther so im Ohr hat. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Wir stolpern hier in eine Familiensituation hinein, die, ja, was soll man sagen, die uns zeigt, dass die Patchwork-Familie keine Erfindung des 20., 21. Jahrhunderts ist. Josefs Vater hat insgesamt 12 Söhne mit 4 verschiedenen Frauen. Und durch die ganze Familie zieht sich so ein Netz von Missgunst, von Eifersucht, von Bevorzugung, von Vernachlässigung. Und es ist ein ganz fatales Gebräu, was uns hier begegnet. Josef, der Teenager Josef, steht an der Spitze dieser Pyramide. Er ist der Lieblingssohn von der Lieblingsfrau seines Vaters. Dagegen diese Brüder, mit denen er hier unterwegs sind, sind die Söhne von den Nebenfrauen, also unteres Ende der Pyramide sozusagen. Josef ist der Liebling. Er ist der mit dem prächtigen Gewand. Er ist der Sohn Nummer 1. Er ist der, wo der Vater richtig zu strahlen anfängt, wenn er zur Tür reinkommt. Er ist der, der dann später auch Führungsqualitäten zeigt. Er ist der, der gut aussieht. Er war schön von Gestalt, heißt es dann mal. Er ist der Star, er ist der mit dem Prachtgewand. Er ist 17, die Sonne scheint auf ihn herab, das Leben ist wunderbar, wenn da nicht diese Sache mit seinen Brüdern wäre. Und wenn dann nicht noch diese Träume kämen, die nicht gerade helfen in der Situation. Ich lese nochmal die nächsten 2 Verse. Da hat Josef einen Traum. Ich will euch sagen, was ich geträumt habe. Wir waren miteinander auf dem Feld, schnitten Getreide und banden es in Garben. Auf einmal stellte sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und eure Garben, die stellten sich im Kreis um sie herum und verneigten sich vor meiner. Ist das nicht ein toller Traum, hat der Josef zu seinen Brüdern gesagt. Ist das nicht großartig? Eure Garben verbeugen sich vor meiner Gabe. Und er setzt dann noch einen drauf, dann Sonne, Mond und Sterne verneigen sich vor ihm, seine Eltern dann noch gleich mit. Und die Brüder, die reagieren nicht begeistert. Du willst wohl noch König werden und über uns herrschen, sagen sie. Wegen seiner Träume und weil er sie so offen erzählte, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Und dieser Hass wird zur Tat. Und sie schnappen ihn bei einer günstigen Gelegenheit, werfen ihn erst in eine trockene Zisterne und verkaufen ihn in die Sklaverei. Raue Sitten. Und während die Brüder ihrem Vater diesen Prachtgewand bringen, extra mit Blut beschmiert, um zu demonstrieren, dein Sohn wurde von einem wilden Tier zerfetzt. Währenddessen ist Josef auf dem Rücken eines Kamels unterwegs als Sklave in Richtung Ägypten. Und ich weiß nicht, was in ihm vorging. Vielleicht hat er am Anfang noch gedacht, na, das ist ein böser Scherz. Die wollen mir jetzt meine Lektion erteilen. Oder er denkt, das ist ein schlechter Traum, gleich wache ich auf und dann liege ich in meinem weichen Bett. Oder das ist wirklich, aber bestimmt wird Papa gleich die Kavallerie hinter mir herschicken und mich hier raushauen. Das hat doch bisher immer geklappt. Immer wenn es Ärger gab, war Papa für mich da. Aber niemand lacht über diesen Scherz. Er wacht nicht auf und die Kavallerie kommt auch nicht. Auf einmal ist alles weg. Auf einmal ist alles kaputt. Alles das, was eben noch hielt. Er war Sohn Nummer 1. Wenn irgendwas war, lief er zu seinem Papa. Der würde es richten. Und jetzt hat er alles verloren. Sein Status, seine Familie, seine materielle Absicherung, seine berufliche Zukunft, seine Heimat, seine Kultur, sein Selbstvertrauen. Er ist nicht mehr Sohn Nummer 1. Er ist nicht mehr der mit dem Prachtgewand. Aber wer ist er dann? Was ist mit seinen Träumen? Was bleibt übrig? wenn alles wegbricht. Ich glaube, das, was der Josef hier erlebt, das passiert in irgendeiner Form wahrscheinlich jedem irgendwann. Ich hoffe nicht, dass jemand in die Sklaverei hier verkauft wird, aber solange die Dinge gut laufen, ist es gut, ist es leicht zu sagen, ich habe die Sicherheit. Ich habe da ein Polster vielleicht noch auf der Bank, ich habe meine Gesundheit, wenn alles Stricke reißen, ich habe die und die Fähigkeiten, ich finde schon was, ich komme schon klar. Oder meine Identität ist klar, ich habe diese Leute, die mich anerkennen. Ich habe diesen Job. Ja, und es ist interessant in unserer Gesellschaft, wir haben neulich drüber gesprochen, wenn man sich kennenlernt, fragt man, was bist du? Und die richtige Antwort ist dann, ich bin Bankkaufmann oder ich bin Pastor oder ich bin irgendwas. Wenn du sagst, ich bin Mensch, das ist die falsche Antwort dann auf diese Frage. Weil ich diese Ausbildung habe, weil ich diesen Abschluss habe, irgendwas, was ich erreicht habe, da kann ich drauf bauen. Und dann kommt eine Erschütterung, eine Krise und ich merke, das waren alles Illusionen. Das waren gute Dinge, aber wenn ich da Sicherheit drauf bauen will, wenn ich da meine Identität drin gründen will, dann kommt das alles ins Schütteln. Da kommt irgendein Konsortium, kauft deine Firma, zerlegt die in Scheiben, du wirst nicht mehr gebraucht. In deiner Ehe tauchen Risse auf, plötzlich redet der andere von Scheidung. Du sitzt bei deinem Arzt in irgendeiner Routineuntersuchung, wo man halt so hingeht und kannst gar nicht glauben, was er dir da sagt. Du wirst betrogen von Menschen, denen du vertraut hast. Du stehst am Grab eines geliebten Menschen und ich kenne dieses Aufbäumen dann, das kann doch nicht wahr sein. Das ist irgendein schlechter Scherz, das ist irgendein Albtraum. Gleich wache ich auf. Das wird sich schon irgendwie alles aufklären. Und dann drängt sich die Frage auf, warum passiert mir sowas? Warum passiert mir sowas? Und ich glaube, meistens gibt es darauf keine so ganz vernünftige, brauchbare Antwort. Wer war denn schuld an dem Schicksal von Josef? Da gibt es ja viele Kandidaten. Also seine Brüder. Klar, die haben ihn gehasst, die haben ihn schäbig in die Sklaverei verkauft. Aber dann kann man auch sagen, Josef war selber schuld. Wie arrogant er aufgetreten ist, noch seine Träume ausposaunt hat, die kann er ja träumen. Aber das muss er ja nicht jedem erzählen. Und schon gar nicht seinen Brüdern. Da kann man sagen, ja, der Vater ist eigentlich schuld. Der hat dieses ganze System gebaut von Missgunst, von Neid, von Bevorzugung. Wo die Söhne dann eigentlich auch drin gefangen waren. Aber wie war das bei seinem Vater Jakob? Der hatte einen Vater, Isaac, der hatte zwei Söhne, Jakob und Esau. Und einer davon war der Lieblingssohn und das war nicht Jakob. Also da gab es dieses Spielchen auch schon. Und dann gehen wir noch eine Generation zurück. Abraham, der hatte den Isaac und den Ismael. Der eine war der Geliebte und der andere war der, der in die Wüste, in die Verbannung geschickt wurde. Eine ganz unheilvolle Familiengeschichte. Also wer ist da schuld? Kann man sagen, was ist das für eine Gesellschaft, wo Leute in die Sklaverei verkauft werden, was sogar noch legal ist anscheinend. Wenn der Nebenfrauen normal sind und die ganzen, das Ganze, was da dran hängt. Ich glaube, diese Frage, warum, die bringt uns hier nicht weiter. Ich glaube, die bringt uns selten weiter. Selbst wenn ich irgendwelche Ursachen ergründen kann, hilft mir das nicht unbedingt in der Krisensituation. Die Frage, die im Raum steht, ist, was bleibt, wenn alles wegbricht, was so sicher erschien, was bleibt da noch übrig und wie kann es weitergehen? Wie geht das bei Josef weiter? Er kommt nach Ägypten, er wird verkauft an einen Hofbeamten namens Potiphar und er ist allein in der Fremde, buchstäblich verraten und verkauft. Die alten Sicherheiten sind weg. Und dann ist da aber noch eine andere Sache. Da heißt es in Kapitel 39, und Gott war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Haus. Gott war mit Josef. Mir ist aufgefallen, bevor Josef nach Ägypten kam, war von Gott in seiner Geschichte keine Rede. Da war von ihm ganz viel die Rede. Von dem, was er hatte und konnte und für Anerkennung hatte. Aber hier erlebt er jetzt, er ist nicht allein. Gott ist mit ihm. Und in der Folge sehen wir, Josef ist auch mit Gott, wenn man das so sagen kann. Er richtet seine Entscheidung nicht nach dem aus, was die Situation gerade opportun erscheinen lässt, sondern er richtet seine Entscheidung nach Gott aus. Nach dem, was Gott möchte. So, und jetzt kann man denken, aha, das ist die fromme Kurve. Und sie lebten glücklich bis an das Tage ihrer Ende im Haus von Potiphar. Aber viele von euch kennen die Geschichte und wissen, die ist hier nicht zu Ende. Ja, es geht erstmal, es glückt ihm das, was er tut. Er steigt auf im Haus seines Herrn und er gibt sich in diese Situation als Sklave auch rein. Er bleibt nicht in dieser Dauerablehnung, ich bin doch kein Sklave, sondern er macht seine Arbeit und er macht seine Arbeit gut. Und er bekommt immer mehr Verantwortung. Und dann kommt es zu einem Skandal, ein Sexskandal wird ihm angehängt, weil er sich den Avancen von Madame Potiphar widersetzt und dann dreht die das um und sagt, er wollte was von mir und ja, als hebräischer Sklave hat man da relativ schlechten Stand vor Gericht, wenn die Dame des Hauses sowas behauptet und er landet im Gefängnis. Also vielleicht haben wir uns dieses alles glückt ihm etwas anders vorgestellt. Er gerät in eine neue Krise. Das bleibt nicht aus. Kommt in den besten Familien vor. Und dann heißt es im Gefängnis aber wieder, Gott war mit ihm und verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Er ist gefallen aus dieser Familiensituation in die Sklaverei. Aus der Sklaverei ins Gefängnis. Und immer wieder ist Gott da und fängt ihn auf. Und er lässt es zu, dass all das passiert, ja. Aber er ist bei ihm. Und im Gefängnis steigt er nun wieder auf. Übernimmt er Verantwortung, lernt einen einflussreichen Gefangenen kennen und der sagt, ja, wenn ich hier rauskomme, dann setze ich mich für dich ein. Dann hole ich dich hier raus aus diesem Drecksloch. Und er denkt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt wendet sich mein Schicksal und dieser Mensch kommt aus dem Gefängnis raus und vergisst Josef. Und es gehen zwei Jahre. Und das war keine deutsche Justizvollzugsanstalt und die sollen auch nicht so toll sein, wie manchmal behauptet sein. Es war ein ägyptisches Gefängnis vor 3000 Jahren. Dein Freund vergisst ihn und er schmort da weiter. Und schließlich, viele kennen diese Geschichte, er kommt frei, er kommt wieder in eine einflussreiche Position. Er wird schließlich, ja, man kann sagen, Premierminister von Ägypten. Und rettet Ägypten vor einer Hungersnot und rettet schließlich seine eigene Familie, die ihn umbringen wollte. Als seine Brüder dann, die auch von dieser Hungersnot betroffen sind, nach Ägypten kommen, um Getreide zu kaufen. Und schließlich beugen sich seine Brüder vor ihm, der nun in dieser Machtposition dort in Ägypten ist. So wie er es geträumt hatte. Und sogar Getreide spielt dabei eine Rolle. Aber er hat zu viel erlebt, um diesen Triumph auszukosten. Als er seine Brüder wieder sieht, bricht ihm das Herz und er muss den Raum verlassen, um zu weinen, weil er so erschüttert ist. Und sein Fazit, als seine Brüder dann Angst haben, dass er sich jetzt an ihnen rächt, das kann auch unser Fazit sein. Ihr gedachtet es, böse zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Also, wie gehen wir mit Krisen um? Sind Krisen erstrebenswert? Ganz sicher nicht. Hat Gott Spaß daran, uns in Krisen zu stürzen? Mal gucken, ob du schwimmen kannst. So. Ganz gewiss nicht, so ist Gott nicht. Kann ich in einer Krise zu einem Wendepunkt kommen, auf einen besseren Weg? Können Krisen mir dienen, dass ich reife an meinem Charakter, dass meine Prinzipien klarer werden, dass ich auch barmherziger werde mit anderen? Wie geht Josef mit seinen Brüdern um am Anfang der Geschichte und am Ende der Geschichte? Kann eine Krise dazu dienen, dass ich begreife, wozu ich überhaupt auf der Erde bin? Ganz gewiss. Und man kann sich ja überlegen, also niemand wünscht sich Krisen. Aber wenn Gott dir all die großen und kleinen Krisen in deinem Leben erspart hätte, die bisher da waren, wärst du dann der du bist? Hätte ich gelernt, was ich heute weiß? Hätte meine Persönlichkeit diese Formung erfahren, die auch irgendwo nötig war? Oder wäre ich so ein verwöhnter Bengel wie Josef mit 17? Oder vielleicht wie ich mit 17? Ich habe mich ja nicht gekannt. Ganz gut so für beide Seiten. Ja, also Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, die haben noch nie was erlitten im Leben, das sind normalerweise nicht die Leute, zu denen wir gehen, wenn wir Rat suchen. Sondern gehen wir zu Leuten, die schon einige selber durchhaben. Wenn ich die Wahl hätte, verrate ich euch, insgeheim würde ich trotzdem gerne auf diese Sachen verzichten. Also es geht wirklich nicht darum, dass man sich diese Sachen herbeiwünscht oder irgendwie schönredet. Aber ich weiß, in diesem Bösen, was mir auch widerfahren ist, Gott gedachte es gut zu machen. Und Gott kann etwas Gutes daraus machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das sehen, dass in der Krise wir an diesen Wendepunkt kommen können, wo wirklich neu Gottes Licht auch hineinleuchten kann. Aber so fehlt da noch was. Man sagt ja, Ratschläge sind auch Schläge. Und wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde und sagen, ja, guck mal, in einer schwierigen Situation, da kann ja was Gutes draus werden. Also ich habe das erlebt, wenn dann jemand sagt, zu irgendwas wird das schon nochmal gut sein, was du jetzt gerade durchmachst. Genau, ja. Übrigens ist auch ein Punkt. Das ist nicht das, was einem dann hilft, um es mal ganz höflich auszudrücken. Das Bild wird erst dann rund, wenn wir noch über eine ganz andere Krise sprechen. Und das will ich zum Schluss kurz tun. Und da lese ich aus dem Lukas-Evangelium. Jesus ging wie gewohnt zum Ölberg und seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Dann ging er allein weiter. Einen Steinwurf von ihnen entfernt, kniete er nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber dein Wille soll geschehen, nicht der meine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und verlieh ihm Kraft. In seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter und sein Schweiß tropfte wie Blut auf den Boden. Als er sich vom Gebet erhob und wieder zu den Jüngern kam, schliefen sie. So erschöpft waren sie vor Kummer. Wie könnt ihr schlafen, sagt er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Jesus, der kämpft, Jesus, der ringt mit dieser Situation, in der er ist, mit dieser Krise, in die er geraten ist. Er war der geliebte, einzige Sohn seines Vaters. Er wurde von seinen Brüdern verraten und verkauft. Und dann an der entscheidenden Stelle heißt es nicht, Gott war mit ihm, wie bei Josef. Sondern da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber hier geht es nicht einfach um noch ein tragisches Schicksal eines Menschen. Ich habe euch schon viel erzählt heute von tragischen Schicksalen. Sondern hier ist Gott selbst in Jesus Christus, der sich aufmacht. Das ist dieses Geheimnis. Gott selbst wird Mensch. Und Gott selbst teilt unser Leiden. Und in der tiefsten Krise, in der dunkelsten Grube, sagt er, ich bin da. Und er sagt das nicht, wie der Forscher das zu seinen Laborratten sagt. Und der so oben drüber guckt und sagt, na mal gucken, ob ihr das noch überlebt. Sondern er ist mittendrin. Der Herr war mit Josef, heißt es da, und der Herr war mit dir. In den dunkelsten Stunden. Und vielleicht waren die Stunden so dunkel, dass du ihn nicht gesehen hast. Dass du es nicht erfasst hast, dass er da war, dass er dich getragen hat. Aber er ist jetzt da. Er ist jetzt bei dir. Und als Christen denken wir, gerade jetzt in dieser Passionszeit, ja besonders an das Leiden, an das Sterben von Jesus. Und wir feiern dann Ostern, wo wir sagen, das Leiden, das Sterben hat nicht das letzte Wort. Die Krise hat nicht das letzte Wort. Jesus ist auferstanden. Die Grube hat sozusagen einen Hinterausgang. Und da gibt es ein neues Leben, da gibt es eine neue Hoffnung. Und da kommt der Tag, sagt dann Johannes am Ende der Bibel, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Menschen gedachten es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Einige hier denken an Krisen, die sie in der Vergangenheit durchlitten haben. Andere stecken mittendrin. Der Job ist weg. Menschen haben dich verletzt. Irgendein Lebenstraum ist geplatzt. Das ist eine Last auf deinen Schultern, die zu schwer wird. Und Gott möchte dir sagen, was immer das ist, ich weiß es. Was immer das ist, ich sehe dich. Und was immer es ist, ich bin bei dir. So wie ich mit Josef war. Josef kam auch noch in neue Krisen. Aber der Herr war mit ihm. Und er sagt, ich will dir neue Wege zeigen. Und ich werde alle Tränen einmal abwischen von deinen Augen. Und ich möchte jetzt gerne beten. Und wir haben danach ein Musikstück, was wir einfach anhören können. Und wo wir in der Stille auch Gott Antwort geben können. Vielleicht möchtest du ihn ganz neu hineinbitten in deine Situation, ihm deine Situation geben und ihn bitten, ja, ich will diesen Weg mit dir gemeinsam gehen und danke dir, dass du da bist. Vater im Himmel, danke, danke, dass du gekommen bist in Jesus Christus. Danke, dass du in diese kaputte Welt gekommen bist, dass du dir nicht zu fein warst, sondern dass du dir die Hände schmutzig gemacht hast bei uns, an uns. Und dass du in unsere Not, in unser Leid hineingekommen bist. Danke, dass du in den Krisen da bist, dass du nicht fern bist, dass du mitleidest. Also wie du bei Lazarus, deinem Freund, am Grab standst, dann heißt es, und Jesus weinte. Dieses Leid geht nicht spurlos an dir vorüber, sondern du selber leidest mit uns. Und du bist der Gott, der auch Wendung schenkt, der dein Licht uns zeigt in der Krise, der Wendepunkte zeigt, der neue Wege zeigt. Und darum bitten wir dich, dass du neue Wege auftust. Und ich bete jetzt für die Menschen hier, die jetzt in so einer Krisensituation sind, dass sie sich dir anvertrauen können, dass sie auf dich hoffen können, dass du mit deinem Licht hineinleuchtest in die Situation. Und dass ob da Gewinn oder Verlust ist, ob Erfolg oder Misserfolg ist, dass wir damit rechnen, dass wir erleben, dass der Herr, dass du bei uns bist. Amen.